alles Holz. Alles Holz.
Alles Holz? Geht das überhaupt, wenn man nicht nur das Blockhaus am Waldrand bauen will, sondern so richtig groß, für viele innerstädtisch? Geht. Man muss nur die richtigen Leute kennen und genau die sind hier zu hören, die wissen, wie es geht. Holzbauversteher, Visionäre, Macher.
Alles Holz.
Hätte, sollte, könnte, ist vorbei. In dieser Alles-Holz-Folge ist ein Mann zu Gast und mit ihm eine Riesenfirma, die macht, worüber wir hier schon ganz oft geredet haben, Modulbau mit Holz, weil das so viele Vorteile hat. Marcel Neuber ist zu Gast, von Hause aus Bauingenieur, jetzt Vertriebsingenieur bei der Kleusberg GmbH, die ihre Hauptproduktionsstätte in der Nähe von Halle hat und in Modulbauweise zum Beispiel die Agentur für Arbeit in Zwickau neu gebaut hat, aber auch medizinische Gebäude, Schulen, Kindergärten deutschlandweit. Herzlich willkommen, Marcel Neuber.
Vielen Dank.
Ja. Fühlen Sie sich bei Alles Holz, so heißt dieser Podcast, richtig aufgehoben?
Ja.
Ja? Ja. Obwohl bei Ihnen ja nicht alles Holz ist?
Nein, aber der Holzgrad, den wir verwenden, steigt.
Dann fangen wir doch gleich so an. Warum jetzt mehr Holz bei Ihnen?
Na, das war mir ein persönliches Anliegen, weil ich früher privat schon viel mit Holz gemacht habe, also Gebäude saniert etc. Und jetzt sind wir ja im Neubau unterwegs und ich habe halt unsere Stahlrahmen gesehen, wie dann dort die Wände und Böden alles nacheinander reingekommen ist und dachte mir, Mensch, das könnte man doch auch mit Holz machen. Mhm. So, und da haben wir 2019 mit der HDWK und unseren eigenen Holzmechaniker, also neuer Lehrberuf, den wir da mit Halle gemacht haben, haben wir den ersten Holzhybriden gebaut und der steht bei der HDWK auf dem Testgelände, weil da laufen Untersuchungen zum sommerlichen Wärmeschutz und Wohlfühlcharakter und so eine Sache. Und jetzt, Mitte letzten Jahres, sind wir mit dem Holz-Stahl-Hybrid halt richtig offiziell auf den Markt gegangen und bauen jetzt alles, was im F30-Bereich, ich muss ja im Bauwesen immer auf den Brandschutz gucken, was also im F30-Bereich möglich ist, bauen wir dann mit unserem Holz-Stahl-Hybrid. Und ich setze Holz vorne hin, weil wirklich Holz den höheren Anteil hat. Der Stahlrahmen ist wirklich nur für die Statik da und hat einen geringen Anteil im Gegensatz zu dem, wenn ich Wände und Böden und Decken einbaue.
Wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, Modulbau, was genau Sie da machen und was den Modulbau von dem Container unterscheidet, den man vielleicht so im Kopf hat als so, ich weiß nicht, Burg auf einer großen Baustelle.
Ja, genau. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Wir sind natürlich mit Containern groß geworden. Also Kleusberg hat ganz viele Container und auch schon, ich glaube, seit den 1960er Jahren, als man dann eben Bauwagen nicht mehr stapeln konnte auf Baustellen. Also wir haben früher Bauwagen hergestellt, einachsig und zweiachsig, aber die Baustellen wurden immer größer und dann ging es halt zum Container. Und haben auch früher Holzbau gemacht. Das wurde dann in den 2000er Jahren eingestellt. Und ein Container ist jetzt mal grob zusammengedampft, 3 Meter breit und 6 Meter lang und 3 Meter hoch. So, das war's. Und hat halt selten einen Wohlfühlcharakter. Es ist thermisch nicht ausgereift. Ich darf eh nur bis 3 Geschosse gehen mit der Bauweise. Also irgendwie, wirklich, wir sagen, es ist für temporär, also so 1 bis maximal 5 Jahre. Danach kommt sofort irgendeine andere Bauweise.
Arme Bauleiter.
Also gern noch Holzmodule. Also wir haben ja auch schon hier temporäre Schulen jetzt aus Holzmodulen gebaut. Wenn die eine bestimmte Jahresanzahl, also so 5 bis 8 Jahre stehen, dann kann man auch Holzmodule dort zum Einsatz bringen. So in der Stahlrahmenbau, also der Raummodulbau, weil es gibt ja auch die Stützen- und Scheibenbauer, die sagen, sie sind Modulbauer. Und wir sind halt im Raummodul. Wir kommen mit einem fertigen Raum an oder mehreren Räumen. Da sind wir bei 20 Meter Länge, 4,50 Meter Breite und 4,20 Meter Höhe. Also ich kann mit einem Raummodul ein kleines Einfamilienhaus hinstellen.
Und dass man kombinieren kann in unterschiedlichen Größen, wie Sie das ja auch in der Praxis bewiesen haben. Und Sie fertigen das alles vor, industriell in einer Riesenhalle, da bei Halle. Können Sie uns kurz sagen, was da genau passiert?
Genau, also die Hallen sind noch vom VEB Raumzellenbau. Also vielen Ostdeutschen sagt das noch was. Also da wurden dann schon
VEB Raumzellenbau.
Genau, da wurden schon irgendwie Container gefertigt und dann so zusammenschiebbare Hallen. Und also ganz interessant, aber es ist viel verloren gegangen. Und Kleusberg hat halt dann gleich nach der Wende das alles übernommen, die Mitarbeiter, das Know-how, das Werksgelände. Und es ist jetzt so unterteilt, dass wir einen Stahlbau haben, also wo wirklich noch urisch gearbeitet und geschweißt wird und wo es sehr laut zugeht. Und dann kommen unsere Lackierkabinen. Also wir lackieren die Module, damit sie halt nicht im Schäbi-Schick beim Kunden ankommen, also mit Flugrost und so, sondern dass die ordentlich aussehen. Aber wenn sich jemand ein Gebäude kauft, der möchte dann nicht schon sofort Rost haben. Genau. Und nach der Lackierkabine sind wir dann im ruhigen und gemütlichen Innenausbau. Und dort geht dann eben das los, dass in diesen Stahlrahmen, der gefertigt wurde, dann die Decken, die Böden und die Wände reinkommen. Genau.
Und wie viel Anteil hat jetzt schon Holz bei Ihnen? Sie machen das traditionell mit Trockenbau, so wie man das auch von vielen anderen Baustellen kennt. Innen baut man Gipskarton. Wie viel Prozent ist jetzt schon Holz bei Ihnen?
Also auf alle Fälle sind immer alle Außenwände aus Holz. Mhm. Und je nach Kundenwunsch dann der Boden und die Decke. Mhm. Und dann habe ich wirklich, also wenn einer sagt, ich möchte wirklich ganz viel Holz haben, dann sind wir, also man muss ja immer gucken, Volumen oder Gewichtsanteil oder so. Ne? Also da haben wir immer das Problem, ja, wie viel ist es? Aber wenn man jetzt vor dem Modul steht und das ist dann so ausgebaut, würde ich jetzt sagen 90%, so gefühlt. 90% Holz. Und dann der Stahlrahmen, der nimmt ganz wenig Platz weg.
Beim Stichwort Volumen oder Gewichtsanteil habe ich kurz nach dem Holz gegriffen, was Sie mir hingelegt haben. Das ist ganz leicht. Das sind ganz glatt polierte Bretter, die ganz leicht sind. Reden wir dann nochmal drüber, warum Sie das mitgebracht haben und was das eigentlich ist. Dieses Umdenken, das ist ja sowas, was hier auch ganz oft schon zur Sprache gekommen ist. Das Umdenken von dem haben wir immer schon so gemacht oder jedenfalls die letzten 50 Jahre, solange wir uns erinnern können, haben wir das so gemacht und jetzt wollen wir mehr Holz einsetzen. Ist das bei Ihnen auch ein zäher Prozess?
Ja, das sieht man ja, 2019 angefangen und 2023 ist es dann marktreif gewesen. Hat zwar auch ein bisschen was mit den Sachen, die dazwischen passiert sind, also Corona etc. zu tun. Und natürlich aber mit den ganzen Brandschutzzulassungen. Also man kann ja in Deutschland nicht einfach was Neues machen, sondern es muss zertifiziert sein in allen Belangen.
Ist ja auch für die Kunden wichtig.
Ja, aber die Einzelteile an sich sind ja schon zugelassen. Mhm. Und sobald ich aber die zu was anderem zusammenfüge oder zu was Neuem, geht alles von vorne los. Das ist so ein bisschen das, was mir die ganze Zeit über den Weg läuft. Mhm. Das könnte man vielleicht noch verschlanken, ja. Aber es ist ein zäher Prozess und oft muss man halt einfach darauf warten, dass alles zusammenkommt und dann geht es halt erst los. Mhm.
Dicke Bretter zu bohren. Aber bei Ihnen hat es ja offenkundig schon ganz gut funktioniert.
Da bin ich auch sehr glücklich
bei den Modulen.
Ja.
Was war Ihr Ausgangspunkt zu sagen, wir wollen das so machen?
Na, ich bin ja 2018 zu Kleusberg gekommen und 2019 kam ich dann schon mit dieser gewagten Idee. Einfach durch meine Vorgeschichte, weil ich halt schon zu viel mit Holz gemacht habe. Und oft ist es ja so, dass neue Mitarbeiter neue Ideen ins Unternehmen bringen und es gibt große Unternehmen mit Apfel zum Beispiel, die haben ja sogar Wert drauf gelegt. Die haben sich neue Leute geholt, damit neue Impulse ins Unternehmen kommen. Und ich denke, das ist der Punkt. Also oft, ich habe ja auch schon in einigen Unternehmen gearbeitet, ist es so das Tagesgeschäft. Man versteckt sich immer hinter dem Tagesgeschäft. Wir haben so viel zu tun, du, ich kann dir jetzt gerade nicht, komme jetzt nicht mit so was Neuem. Und dort dann beharrlich zu bleiben und zu sagen, soll ich dir einen Kaffee kochen, ein Schnittchen schmieren, wann hast du mal die Zeit? Also das einfach so ein bisschen zu nehmen. Und wenn sich die Leute dann auch die Zeit nehmen, bewusst, dann kann man halt sowas erreichen wie jetzt diesen Holzstahlhybrid. Weil im Inneren wüsste ich jetzt keinen, der sagt, Holz ist ja abartig, das will ich nicht. Ich liebe meinen Sichtbeton oder so, sondern ich muss es rauskitzeln.
Hm. Welche Schnittchen helfen?
Natürlich die mit Liebe geschmierten.
Die mit Liebe geschmierten. Wie viele Schnittchen haben Sie geschmiert?
Ich habe mehrere Kinder und da kommen schon ein paar Schnittchen zusammen. Ja.
Und wie sind Sie selber zum Holz gekommen? Sie legen ja so nahe, dass Sie so eine Leidenschaft, so eine natürliche Leidenschaft dafür haben, fürs Bauen mit Holz?
Ein Stück weit durch meinen Vater. Ich habe immer Handwerk bei ihm abgeguckt. Also er war so ein typischer DDR-Selbermacher. Ne? Also man musste, wenn es schön werden sollte in der Wohnung, musste man halt zu DDR-Zeiten viel selber machen. Mhm. So, und dann guckt man halt mit den Augen, ne, und guckt sich das ab und dann macht man das nach. Und dann habe ich immer dieses Holz genommen. Ich habe auch schon mal versucht, eine Wand zu verputzen. Also Holz kann man wirklich leichter verarbeiten, auch als Freizeithandwerker. Mhm. Aber wenn Sie mal versucht haben, eine Wand zu putzen und wie dann die Hand aussieht, weil sie zu nah immer an der Wand,
das, also, und dann fällt das alles immer wieder runter und dann wird es nicht glatt. Und, ja.
Also ich respektiere die ganzen Maurer und Putzer, dass wenn einmal sowas da ist, und das ist ja auch dann im Hybridbau, also die haben es wirklich drauf, aber wenn ich was selber machen möchte, ist das Einfachste halt Holz.
Mhm. Und dann haben Sie irgendwie so festgestellt, eigentlich ist es schön.
Genau. Also es ist ja sofort, wenn ich habe halt eine Steinwand, ein Mauerwerk und mache da davor eine sauber ausgeführte Holzvertäfelung, dann habe ich sofort ein anderes Raumgefühl.
Mhm. Kleusberg bringt eine Menge Erfahrung aus dem Modulbau mit, weil das ist so eine Kernkompetenz dieses traditionellen Familienunternehmens, ist ja immer noch im Familienbesitz, bringt viel Erfahrung mit. Welche Erfahrungen sind nützlich aus dem alten Kleusberg-Modulbau für den Holzmodulbau?
Oh, das ist interessant, weil das jetzt schon die Fachebenen kratzt, wo ich ja als Generalist nicht ganz so tief drin bin. Aber es ist einfach dieses Planen. Also wir planen, wie heißt das jetzt, kopflastig? Bei uns muss ganz am Anfang schon die ganze Planung fertig sein. Da haben viele noch ein Problem damit. Mhm. Ne? Aber das kennt man ja, man hat jetzt den Betonbau hingestellt und dann kommt der TGA-Planer und sagt, nee, hier fehlt mir ein Durchbruch, da fehlt mir was. Und dann kommen die ganzen Spezialbetriebe mit Diamant bohren und schneiden.
Und dann hacken wir wieder
genau,
rum und das dauert alles ewig und dann entstehen Fehler.
Dann guckt der Architekt und sagt, nee, das gefällt mir so nicht, bauen Sie es mal zurück und machen Sie es anders. Und da ist es natürlich jetzt als Modulbauer, wir haben sehr zeitig dieses 3D-Modell eingeführt, immer schon die TGA-Planung vorne gemacht. Also dieses Know-how, dass wir da gar kein Problem haben, vorne die Planungsteams zusammenzustellen und dass die das alles bearbeiten. Dann die Werkplanung, die Einrichtung des Werkes. Also wir arbeiten da halt zum Beispiel mit dem Fraunhofer zusammen, die so eine Spezialisten für Werksplanung sind. Weil sowas kannst du ja nicht wissen, du brauchst Spezialisten für sowas. Genau, und dann, dass wir eben Metall, also im Stahlbau überhaupt so weit sind mit den ganzen Schweißverbindungen. Dann haben wir ja die ganzen Zulassungen über Jahre, teilweise Jahrzehnte uns erarbeitet. Und die sind ja in Deutschland Gold wert. Also wenn ich einmal so eine Zulassung habe, ja, das ist dann schon, genau.
Ein wichtiger Fokus hier immer ist natürlich Nachhaltigkeit, auch in der Arbeit der Holzbaukompetenz Sachsen. Sie kommen eben aus der Macher-Fraktion, nicht aus der Hätte-Sollte-Könnte-Fraktion. Zirkuläres Bauen mit Rücknahmegarantie ist auch ein Punkt, den es bei Kleusberg gibt. Wiederverwendung von Raummodulen klingt gut. Ist es auch in der Praxis gut?
Ja, also wir haben da sogar schon Erfahrung. Also erstens haben wir schon, sage ich mal, für dauerhafte Ausstellung geplante Gebäude schon zurückgebaut und ein paar Kilometer weiter woanders neu aufgebaut. Wir haben aber auch eine Produktserie, die heißt Moduline. Die ist extra dafür da, dass der Kunde die nach 5 oder 10 Jahren die zu uns zurückgibt.
Und was machen Sie dann damit?
Wir vermieten die dann weiter an den nächsten Kunden oder verkaufen die dann. Also es gibt auch Gebäude, die dann der nächste Nutzer haben will und dann sagen wir, pass auf, wir haben ja schon eins. Wir können halt wirklich die kompletten Module, die Raummodule wiederverwenden und haben deswegen jetzt auch die technische Gebäudeausstattung neu gedacht. Also arbeiten jetzt mit bewussten Schnittstellen, weil früher mussten wir auch die Datenkabel rausziehen, die gingen in den Müll. Wir mussten die Heizungsrohre rausholen und wir haben uns jetzt halt mit großen, ja, sind halt so ein bisschen die Großen, weil die auch immer die Genehmigung haben, zusammengesetzt und haben halt so eine wiederverwendbare technische Gebäudeausrüstung in die Raummodule übernommen, sodass wir immer weniger Abfall auf unseren Baustellen haben.
Genau. Sodass ich aus einem Modul, das früher in der Schule X stand, ein Modul für das Pflegeheim Y machen könnte?
Genau, also da ist die Schule sogar gut, weil die immer eine lichte Raumhöhe von 3 Meter braucht. Also da kann ich wohnen und sowas alles reinmachen und das ist dann möglich, genau. Also wenn ich dann die Modulbreite von 3,50 Meter, sage ich mal, habe, dann ist dann praktisch ein Teil von dem Modul eine Einraumwohnung für einen Senior. Und oder kann die dann auch koppeln zu 2- und 3-Raumwohnungen, genau.
Und die Zwischenwände?
Genau, na, die Zwischenwände sind nicht tragend. Also ich kann die rausnehmen, wann immer ich will. Und da sind wir schon beim nächsten Step, dass wir dann eben sagen, wir gehen auf Strohwände. Also nicht mehr auf diesen Trockenbau, weil das ist ein Verbundmaterial aus Blechschrauben, Gips, Spachtel, Glasfasergewebe, sondern ich nehme fertige Strohwände und setze die als Trennwände ein.
Mhm. Schönes Raumklima.
Ja.
Ja. Genau. Über Stroh haben wir in der letzten Folge ja auch schon gesprochen. Ja. Über Bauen mit Stroh kann ich auch empfehlen. Ist, glaube ich, auch sowas, was den Horizont ganz doll weit machen kann. Im modulares Bauen mit industrieller Vorfertigung. Sie haben kurz vorhin erzählt, wie Sie das bei Kleusberg machen. Die Vorteile leuchten, glaube ich, sofort ein, weil man einfach sehr viel effizienter bauen kann, als wenn ich, sage ich jetzt mal, Stein auf der Baustelle mache und hinterher alles mir nochmal neu überlegen kann. Das klingt aber auch so ein bisschen nach gebauter Monotonie, was für städtebauliche Konzepte jetzt nicht so ideal ist.
Ja, das kriegen wir von Architekten auch immer vorgelegt. Es gibt Koryphäen, wo ich sage, Hut ab, und die meisten Architekten, da gehe ich gerne dann ins Streitgespräch. Die Gebäude, die wir errichtet haben, sind zu 90% von externen Architekten entworfen. Und Sie sehen nicht, ob das jetzt ein Modulbau, ein Holzbau oder ein Stahlbetonbau ist, sondern die haben alle die gleiche, überspitzt selbe Formsprache. Ja? Also es sind Kisten mit gesichtslosen Fenstern. Also die Fassaden haben kein Gesicht. Es gibt aber auch schöne Gebäude, die ich modular zusammensetze und dann einfach mit der Fassade und mit der Innengestaltung denen ein Gesicht gebe. Also das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Das sind aber dann wirklich Architekten, die sich da öffnen. Viele haben ja Angst vor dem angeblichen Raster, dass wir denen aufzwängen. Wir haben aber nie Raster dem Architekten vorgegeben, sondern die Module sind immer auf das Projekt, was schon entworfen war, gefertigt worden. Also wir haben keinerlei Raster vorgegeben. Und ich gucke dann immer auf die Gründerzeithäuser, die ja im Grunde alle gleich sind. Ich habe ein Treppenhaus und zwei Wohnungen, mal sind es drei, mal sind es vier Wohnungen. Ich habe Ziegelsteinmauerwerk, Holzbalken, Decken, Holztreppe, Fenster. So, per se, vom Statischen her sind die alle gleich, also monoton. Wo hebe ich aber die Monotonie auf?
An der Fassade.
Genau, und da ja meistens an der Straßenfassade, die Hoffassade ist auch ist immer wieder meistens, simpel.
Ja.
Aber die Fenster sind strukturiert. Ich habe also eine Strukturierung schon in den Fenstern. Also nicht nur so ein schwarzes Loch, jetzt ja immer auch ohne Gardine, sondern es ist wirklich nur ein schwarzes Loch. Deswegen habe ich bei meiner Sanierung eben auch diese Sprossen und so alle wieder in die neuen Fenster übernommen. Also der Architekt, und das ist doch der Punkt, wenn es jetzt wirklich an dieses modulare, serielle Bauen geht, der Architekt muss jetzt gucken, was macht er mit der Fassade, wie gestaltet er das Treppenhaus, wie gestaltet er das Innere. Das ist doch seine Freiheit. Jetzt habe ich aber auch mal in einem Podcast gehört, dass Architekten und Innenarchitekten ähnlich harmonieren wie Bauingenieure und Architekten.
Also nicht so gut.
Wenn man will, funktioniert das. Genau. Da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Aber ich glaube, das ist so ein Totschlagargument oder so ein Panikimpuls. Wenn wir jetzt alle nur noch modular bauen, sieht alles gleich aus. Und da muss ich sagen, das stimmt nicht.
Von der Technologie gibt es keine Vorgaben sozusagen?
Nein, wir müssen nur die Transportmaße des Straßenverkehrs einhalten. Also gerade wenn wir auf der Straße transportieren, ich habe Brückenhöhen, ich kann ja nicht jedes Mal eine Brücke anheben und drunter durch. Oder wenn wir es per Eisenbahn transportieren, bin ich halt an die Eisenbahnabmessung gebunden. Aber das ist das Einzige.
Da kann man an der Fassade jede Menge machen.
Genau.
Da kommen
und das ist ja der Punkt. Und die kriegt ja auch Funktion. Ich muss die teilweise begrünen, damit das Innenstadtklima besser wird. Ich mache Photovoltaik dran, damit ich doch noch ein bisschen Strom. Also die Fassade ist ja jetzt auch nicht mehr nur zum schön aussehen, sondern sie kriegt ja auch immer eine Funktion. Und das müssen Architekten, und das sage ich wirklich, das müssen Architekten dann jetzt hinkriegen.
Wie schätzen Sie die Potenziale des modularen Holzbaus ein? So, bleibt das eine Nische, über die wir hier für bestimmte Anwendungen reden, oder wird das ein wichtiger Teil der Bauzukunft?
Meiner Meinung nach wird es ein wichtiger Teil, denn wer einmal in so einem Holz, also wirklich so rein Holzgebäude oder mit sehr viel Holzgebäude schon alleine nur eine Viertelstunde zugebracht hat und dann in einen Betonbau geht, also würde ich sagen, 95% der Menschen gehen zurück in den Holzbau. Also man muss es wirklich erfüllen, und das ist natürlich das Thema, jetzt 85 Millionen Deutsche in den Holzbau reinzukriegen. Wir haben das aber gemacht bei uns, waren selber auch, bevor wir da richtig eingestiegen sind in den Holzbau, wir machen ja auch freien Holzbau und Holzmodulbau und so. Und da haben wir eben Partner, mit denen wir dort im Holzbau zusammenarbeiten, haben wir dort Referenzen besucht. Und da ist keiner rausgekommen und hat gesagt, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, sondern da kommt vielleicht mal die Frage, na, wie oft kann ich denn jetzt hier eine Reißzwecke an die Wand machen, bis sie nicht mehr gut aussieht? Weil oft hören wir ja, na, wo machst du denn jetzt das Bild dran? Wo hänge ich denn hier meine Notiz hin und so? Ne? Beim Beton bohren sie halt ein Loch und machen eine Schraube dran.
Ich habe zu Hause eine Wandheizung, da ist das Problem auch
genau,
ganz anders.
Und sowas, ich muss halt dann auch neu ansetzen. Ne? Dann mache ich eben oben eine Bildleisterschiene hin, schon vorgefertigt, und dann hänge ich an Strippen meine Bilder ab. Aber wenn ich eben ein Gründerzeithaus sehe, wo schon 20 Leute vor mir drinne gewohnt haben und sie sehen die Wand, also wo gerade in der Küche, die Küchenschränke, ne, da sehen sie alle Bohrlöcher von allen Vormietern. Und da wäre es ja sinnvoll, ich mache eben als Vermieter schon diese Schiene dran, wo dann alle die Schränke nur noch dranhängen. Ne? Also da bin ich auch wieder bei diesem Weiterdenken.
Ja. Wie sind Sie zu diesem, zum Motor des Weiterdenkens gekommen? Sie wirken ganz begeistert, wenn man Ihnen zuhört, Ihnen leuchten die Augen. Man spürt es so richtig, dass Sie begeistert sind. Was ist Ihr eigener Impuls?
Ein Stück weit, glaube ich, in die Wiege gelegt, weil überall, wo ich war, habe ich sowas an den Tag gelegt. Also ich war ja vorher auch schon in der Telekommunikation und IT-Branche unterwegs und habe da neue Sachen gemacht.
Das ist schon ein weiter Weg. Erst Bauingenieur und dann IT-Branche. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das für eine Entwicklung?
Na, das ist halt die Lebensgeschichte. Also ne, als ich fertig wurde mit dem Studium, da war es im Bauwesen gerade nicht gut. Und dann bin ich halt über Nebenjobs aus dem Studium heraus dann eben zur Telekom und dann zur IT gekommen. Und dann eben zum Glasfasernetzbetreiber und so weiter. Und dann wurde ich halt wieder ins Bauwesen gerufen, weil eben die Niederlassung von Kleusberg dort neu aufgebaut werden sollte. Und da brauchte man halt einen Vertriebler, dieses Bu-Wort, ja, deswegen wichtig immer Vertriebsingenieur. Weil natürlich gibt es Vertriebler, aber ich verkaufe wirklich Sachen, wo ich dahinter stehe.
Also
ich
das kann spürt
nicht,
man.
Ja, also ich kann nicht was verkaufen, wo ich mich dann wegducken muss und muss dann diese Stadt meiden, da darf ich mich nie wieder sehen lassen. Das geht ja nicht, das muss ja Hand und Fuß haben. Genau, und
aber dieser
hier
Impuls
passt jetzt einfach
Neuen?
Alles zusammen. Also ich sehe, es wird so viel in Beton gebaut. Wir haben das Klimawandel, kann jetzt keiner sagen, nee, die 7 Jahre waren normal, sondern die letzten 7 Jahre, man sieht doch, dass irgendwas passiert.
Ja.
So, und auch Werner Sobeck sagt, wir haben ein CO2-Problem. Wir haben noch, ich glaube, jetzt unter 6 Jahre, bis unser Budget für das 1,5-Grad-Ziel aufgebraucht ist. Und dann sind wir schon drüber. Und trotzdem wird hier in Deutschland im Wohnungsbau, im Hochbau alles in Beton gegossen. Ich sage mal, dass eine Brücke in Beton ist oder so Spezialbauten, das sehe ich ja absolut ein. Aber was wir sofort ändern können, dieser ganze Wohnungsbau, dieser Bürobau, Krankenhausbau, dass wir das nicht sofort in Holz machen oder mit Baustoffen aus anderen nachwachsenden Rohstoffen. Bei Holz müssen wir jetzt auch gucken, wir können ja unseren Wald auch überstrapazieren. Mhm. Ne? Also muss man auch schon wieder ein bisschen jonglieren.
Aber da ist eine Menge Potenzial.
Genau, so. Und das wird absolut nicht gehoben und alle verstecken sich hinter den Brandschutzgeschichten. Oder was wir auch oft haben, ist diese, was ich vorhin hatte, diese Kopfplanung. Die sind gewohnt, alles linear zu planen. Ich mache den Rohbau, wenn der steht, gehe ich durch und dann mache ich die nächste Planung, was eben Geld und Zeit kostet. Und das sagen auch große Architekturbüros aus Deutschland. Die haben das aber eher buchhalterisch, weil die können die 12 Architekten nicht vorne schon abrechnen. Das war für mich so ein neuer Input, ne? Also die könnten das, aber die haben dann so ein buchhalterisches Problem, weil der Kunde natürlich nicht gleich am Anfang die komplette Planung bezahlt. So, und das sind so ganz komische Sachen, über die man dann stolpert und dann eben mitkriegt, daran hängt es, an solchen simplen, also wenn ich es mal richtig scharf rasiere alles, ja, sind das simple Themen.
Simple Themen sind es dann am Ende in der Praxis dann doch nicht, wie Sie wahrscheinlich genau wissen. Dicke Bretter sind zu bohren. Wir haben hier relativ dünne Bretter liegen, die Sie mitgebracht haben als Ihr Holz. Die klingen auch noch super schön. Was ist das für Holz? Ganz leicht, ganz hell. Ja, auch mit einem hellen Klang, wenn ich drauf klopfe.
Genau, also das wird, glaube ich, auch schon so zum Musikinstrumentenbau verwendet, gibt es die ersten Ansätze. Wir sind drauf gekommen, weil es ein schnell wachsender Baum ist. Also bisher ist es ja so, müssen wir ja 60, 80, 100 Jahre warten, ehe der Baum dann reif ist, um mir dann hier Bretter zu schenken oder je nachdem. Ne?
Was ist es?
Und dieser Baum, das ist der sogenannte Kiri-Baum. Das ist aber eine Züchtung und der ist nach 13 Jahren schon erntereif.
Kiri, habe ich noch nie gehört.
So, und die sind aber so ehrlich und sagen eben, das ist ein Plantagengewächs. Also das ist wie, wenn ich eine Obstplantage habe, also Apfelbäume etc., wird der Baum als Plantage angebaut. Also nicht als Wald, was in Wirklichkeit Forst ist, musste ich auch lernen. Ist so ein Augenöffner, das ist ja gar kein Wald, weil wir haben ja alles schon einmal abgeholzt und die Eiszeit war ja auch schon hier. Also es ist ja schon vieles von Menschen gemacht. Und dann gehst du durch den Wald und siehst, oh stimmt, die stehen alle irgendwie in Reihe und Glied. Ne? Ja. Und es sind immer irgendwie Monokulturen.
Und deswegen zunehmend ist weniger, Gott sei Dank.
Genau, wird weniger, also auch von Natur aus. Oder die Natur hilft uns ja jetzt gerade, indem sie alles umschubst und einen Burgenkäfer freien Lauf lässt, kommt ja jetzt der Umbau.
Ja.
Und das ist aber wirklich ein Plantagenbaum und er wächst halt sehr schnell nach. Das heißt, es wird ja auch gesagt, dass wir in 5 bis 10 Jahren in eine Holzlücke reinlaufen. Also dass dann gar nicht mehr das Holz da ist, außer ich hol's jetzt wieder aus der ganzen Welt nach hierher, was aber Quatsch ist. Und der Baum ist halt so nach 10 bis 13 Jahren erntereif und wächst dann auch wieder nach. Und ich kann halt schöne Mischkulturen machen, da können unten Schafe weiden, der blüht sehr stark, da kann ich Honig machen und die Blätter sind gigantisch groß und die kann ich dann in eine Biogasanlage schieben zum Beispiel.
Perfekt.
Also wir versuchen jetzt auch schon dieses...
Kiri-Baum.
Kiri-Baum, genau.
Merken Sie sich Kiri-Baum. Und es funktioniert auch bautechnisch, weil ich habe jetzt gerade, als Sie das mit der Zeit gesagt haben, wächst ganz schnell, ist ganz schnell erntereif, im zu schnell gewachsenes Holz verwirft der Zimmermann im Kopf gehabt, diesen alten Spruch, funktioniert für Sie bautechnisch?
Genau, weil wir ja als statisches System den Stahlrahmen haben und wir können halt praktisch in die Wände Sachen nehmen, die andere vielleicht links liegen lassen. Mhm. Weil unsere Wände müssen nichts statisch wegtragen, was ja da brauche ich ja statische Anforderungen, sondern die kann ich füllen mit schönen Dingen.
Ja, und es sieht wirklich sehr schön aus. Kiri.
Genau. Und ist auch gut als Fassadenholz geeignet. Also hatte ich auch ein Problem, weil schnell gewachsen heißt ja eigentlich, verrottet sofort an der Fassade. Mhm. Und wir hatten jetzt mit der HDWK eine Bachelorarbeit zu diesem Thema Holzarten. Und dann kriegt man halt mit, dass vieles vergessen ist inzwischen, so was Laubbäume angeht etc. Nadelholz haben wir alles durchdekliniert, aber Laubbäume fehlt viel. Und in dem einen Buch steht, Pappelholz kannst du nicht an der Fassade und zum Bauen nehmen. Und bei den anderen heißt es, nee, wir haben seit 300 Jahren hier Pappel an der Fassade. So, also da muss man auch nochmal alles ein bisschen übereinander bringen. Und das ist vielleicht auch so ein Thema eben mit Hochschulen zusammen, weil die haben dann die Kapazität, also die Manpower, das mal zu beleuchten. Und wir unterstützen dann halt finanziell. Also die war dann bei uns eben auch temporär angestellt. Und dann kann man so eine neuartigen Themen oder die vielleicht auch erstmal noch weit weg sind, die kann ich dann mit Hochschulen gut bearbeiten. Und da kam das eben, dass der schnell wachsende Baum aber die höchste Fassadenholzklasse hat.
Perfekt. Ja. Kiri. Wir merken uns Kiri. Haben Sie wahrscheinlich auch noch nicht gehört?
Nee.
Wir klopfen ja gern mal so mystisch dreimal auf Holz, wenn wir uns irgendwas wünschen. Was wünschen Sie sich, wenn Sie dreimal auf Ihr Kiri-Holz klopfen?
Dass Mensch und Natur wieder mehr beisammen sind.
Dazu tun Sie eine Menge, haben wir gehört, hier bei Alles Holz mit Marcel Neuber von Kleusberg. Modulares Bauen in Holz mit Holzmodulen. Vielen Dank.
Gerne.
Alles Holz.